Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Beyond Sports-Hörer, zur zweiten Folge von Beyond Sports Special. Und Special ist auch dieses Mal wieder ein gutes Stichwort, denn wir sprechen heute mit Bera Wierhake, einer transplantierten Athletin. Im Alter von 9 Jahren wurde ihr durch eine Organtransplantation eine neue Leber geschenkt. Danach hat sie sich zurück ins Leben gekämpft und betreibt heute als Leichtathletin Leistungssport. Bera zählt dabei zu den weltweit besten Leichtathletinnen mit einer Organtransplantation.
Dabei verbindet sie den Sport immer mit ihrem eigenen Schicksal. Sie will Menschen mit chronischen Erkrankungen und deren Familien unterstützen und Mut machen, das Leben in Farben zu gestalten. Im Podcast spricht sie mit uns über den Umgang mit ihrer Erkrankung in der Kindheit, was sie als Schlüsselfaktor für ihren Erfolg sieht und wie man dem Thema Organspende in Deutschland mehr Aufmerksamkeit geben kann. Eine tolle, inspirierende und durchaus auch emotionale Folge, bei der wir euch jetzt ganz viel Spaß wünschen.
Servus Bera, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hi, schön, dass ich da sein kann.
Ja, und wir starten in dieser Beyond Sports Special Folge direkt mit dem Namensorakel. Was bedeutet denn der Name Bera?
Bera heißt das Geschenk aus Gottes Gnade. Er ist ein biblischer Name, den meine Eltern für mich ausgesucht haben.
Und du hast ja auch die verschiedenen Buchstaben vorbereitet. Möchtest du uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
Genau, also ich habe mir ein paar Wörter für meinen Namen ausgedacht und wir fangen gleich mal mit B an. B für beschenkt. Ich kann schon verraten, darüber sprechen wir auch heute wahrscheinlich noch mehr. Ich habe eine Leber beschenkt bekommen. Ich wurde transplantiert. Mehr sage ich noch nicht dazu. Das E steht für ehrgeizig. Ich mache Sport, bin auch in meinem Leben sonst ehrgeizig. Wenn ich mir ein Ziel setze, dann will ich das auch erreichen. Das R steht für Reisen. Wenn ich sonst nicht im Sport unterwegs bin, sondern auch ein bisschen Freizeit habe, dann liebe ich es, die Welt zu entdecken. Ich bin nicht wirklich der Städtemensch, sondern lieb einfach die Natur und da die Flecken auf der Welt so zu entdecken. Und das letzte, das A steht für Ausdauer. Ich mache ein bisschen Ausdauersport, aber auch sonst mache ich gerne kreative Arbeiten, wo man ein bisschen Ausdauer für braucht, bis was rauskommt. Und damit haben wir den Namen Bera fertig.
Zum Glück musstest du dir nicht allzu viele Buchstaben überlegen.
Richtig.
Ja, und beschenkt ist ja auch ein gutes Stichwort. Du sagst ja auch selbst immer, das Leben ist ein Geschenk. Bevor wir jetzt näher auf deine sportliche Laufbahn als transplantierte Athletin schauen, lass uns da doch nochmal so einen Blick auf dein aktuelles Leben werfen. Also, wie sieht eigentlich aktuell so dein Alltag aus?
Ich würde sagen, ziemlich vollgestopft. Genau, neben dem Sport arbeite ich in Vollzeit. Ich bin Einkäuferin und gehe da meiner Tätigkeit nach. Und wenn das fertig ist, dann geht es auf die Laufbahn, dann mache ich eben den Sport, über den wir nachher noch mehr sprechen. Sonst habe ich natürlich auch Familie und Freunde in der Zeit, die übrig bleibt, sage ich mal ganz ehrlich. Da treffe ich mich gerne mit Freunden, unternehmen was am Abend oder das beschränkt sich meistens eher sogar aufs Wochenende. Und sonst ist eigentlich nicht viel Zeit übrig.
Und würdest du dich trotzdem jetzt so als gesund beschreiben oder hast du Einschränkungen im Leben?
Ganz ehrlich, man sieht mir von außen ja nicht an, dass ich so eine Geschichte mit mir trage. Und so behandeln mich auch eigentlich meine Freunde und alle, die um mich rum sind. Ich habe selber keine Einschränkungen, die ich groß spüre. Trotzdem muss ich Medikamente nehmen, jeden Tag oder zu Arztbesuchen gehen. Aber ich glaube, damit kann ich mich ganz glücklich schätzen.
Und wie gehst du mit dem Thema um, dass du eine Leber transplantiert bekommen hast? Also gerade wenn du jetzt zum Beispiel neue Menschen kennenlernst, sagst du das offen, was Sache ist, oder erst, wenn Menschen dich drauf ansprechen?
Also ich stelle mich nicht vor mit Bera und ich bin lebertransplantiert, aber ich bin ganz offen, was das Thema angeht und spreche auch gerne darüber, weil es ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt, aber ich stelle mich damit nicht vor.
Okay, jetzt hast du ja im Namensorakel auch schon das Thema Reisen angesprochen. Gibt es denn abseits von Sport und deinen beruflichen Verpflichtungen noch weitere Freizeitaktivitäten, die du so gerne ausübst?
Ich glaube, der Sport nimmt sehr viel von meiner Freizeit schon ein. Was ich trotzdem noch mache, was mir auch am Herzen liegt, ist der Glaube. Also ich gehe in die Gemeinde oder habe einen Mädelstreff. Wir treffen uns alle 2 Wochen dienstags und verbringe da so meine Freizeit, einfach in dem Bereich auch zu wachsen. Aber sonst bleibt nicht viel Zeit übrig.
Und was würdest du sagen, welche Rolle spielt gerade das soziale Umfeld bei dir im Leben?
Ich glaube, ich könnte den Sport heute nicht so machen, wie ich es jetzt mache, wenn ich nicht Leute hätte, die mich auch in meinem sozialen Umfeld darin bestärken würden oder unterstützen. Gerade wohne ich tatsächlich noch zu Hause. Und meine Eltern sind auch ja, ein ganz großer Punkt, die zu dem Sport beitragen. Also ich könnte nicht noch nach dem Sport aktuell Wäsche waschen oder bin auch dankbar, dass meine Eltern für mich kochen. Und ich glaube, dass es solche Leute braucht, die mich dann auch ja, unterstützen und fördern bei dem, was ich tue.
Also Vollzeit-Profi, Vollzeit-Arbeit und Vollzeit-Haushalt, ich glaube, das wird auch irgendwann wahrscheinlich dann auch schwierig werden.
Das stimmt, ja.
Und man spart Miete.
Richtig.
Als Schwabe auch immer gut.
Das stimmt.
Wenn wir uns mal deinen Krankheitsfall anschauen, dann müssen wir weit in die Vergangenheit zurück. Denn mit nicht mal einem Jahr wird bei dir ein Gallengangverschluss festgestellt. Was ist das eigentlich genau für eine Krankheit?
Genau, also die Gallengänge sind nicht richtig ausgeprägt und der Gallenfluss ist nicht mehr möglich. Also die Leber ist ja mit der Galle verbunden und genau, wenn die Gallenflüssigkeit nicht abfließen kann, dann zerstört sich die Leber irgendwann von selber und genau das war der Fall.
Aber dadurch, dass es ja noch für dich so als Baby passiert ist, hast du das ja zumindest damals, als es diagnostiziert wurde, noch gar nicht so richtig realisieren können. Wann hat es so angefangen bei dir?
Also ich würde sagen, relativ früh. Eigentlich erst dann, wo ich in den Kindergarten gekommen bin oder in die Grundschule, weil ich dann gemerkt habe, die anderen sind anders. Also ich musste erst mal lernen, dass man normalerweise nicht 3-mal die Woche zum Arzt geht. Und ich glaube, dann hat es so angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas ist mit mir anders, sind nicht die anderen.
Und wie sind deine Eltern so damit umgegangen? Dann haben sie irgendwann mal dir so offiziell quasi gesagt, was Sache ist?
Also ehrlich gesagt nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, dass meine Eltern mir das irgendwie erklärt hätten. Ich bin ja damit aufgewachsen, für mich war das alles ganz normal, eben alle Begleitsachen, die damit dazukommen. Und meine Eltern haben aber auch ganz offen darüber gesprochen und worüber ich für meine Eltern sehr dankbar bin, die haben mich nicht in Watte gepackt oder wie ein rohes Ei behandelt, sondern mich einfach aufwachsen lassen wie meine Geschwister auch. Und deswegen war es eigentlich ganz normal, dass ich einfach so eine Krankheit habe. Man tut die Dinge, die man eben tun muss, die Medikamente zu nehmen oder zum Arzt zu gehen. Aber sonst kann ich ein ganz normales Leben führen, wie alle anderen auch.
Und wie hast du das dann trotzdem so geschafft, als Kind das so zu realisieren und dann trotzdem so, ja, einfach probieren, ich sag mal so ganz normal probieren weiterzumachen? Weil ich, gerade wenn du auch sagst, ja, du hast gesehen, die anderen Kinder sind anders. Was hat es so mit dir als Kind gemacht?
Also ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken drüber gemacht damals. Ich fand es interessant, dass die Kinder mich gefragt haben, auch zum Beispiel meine Narbe. Also ich habe ja eine große Narbe über den Bauch, so ungefähr 30 Zentimeter, die wie in einem Regenbogen verläuft, sage ich einfach mal. Und natürlich wird man da auch gefragt. Kinder sind ganz frei und was ihnen auffällt, da fragen sie nach. Wenn ich im Schwimmbad dann ein Bikini anhatte und die Kinder das gesehen hat, dann würde ich auch drauf angesprochen. Und weil das für mich so normal war und ich auch damit so normal aufgewachsen bin, habe ich auch ganz frei einfach drüber erzählt, was es damit auf sich hat. Und ich bin eigentlich eher ganz positiven, hatte ganz positive Begegnungen damit und habe eher gemerkt, die Menschen fragen, weil sie es interessiert und nicht, weil sie es irgendwie komisch oder eklig finden.
Wann hast du denn auch so angefangen, dich mit der Krankheit auseinanderzusetzen, die du auch hattest und die dich begleitet hat? Also fängt man dann irgendwann an, so ein bisschen zu recherchieren, was das eigentlich ist? Weil als Kind versteht man das ja wahrscheinlich noch gar nicht so richtig.
Mich hat es schon alles so interessiert, was es damit auf sich hat und man möchte auch so seinen eigenen Körper verstehen lernen. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt, aber ich würde sagen, in der Schulzeit angefangen, so Fragen zu stellen oder mich selber auch darüber zu informieren und hatte die Chance, in der Schule auch manchmal Referate dazu zu halten. Einfach, ja, ich glaube, das Thema im Biologieunterricht haben wir sowieso durchgenommen und dann einfach davon meine Geschichte zu erzählen. Und dann in dem Zusammenhang habe ich selber noch viel mehr über mich selber auch gelernt.
Okay, aber es ist ja schon auch eine ziemlich seltene Krankheit, die du hast.
Ja, das stimmt. Also insgesamt Transplantationen bei kleinen Kindern sind seltener wie bei Erwachsenen. Da geht dann eher mal was kaputt. Und dann eben noch die Krankheit dazu an sich. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass man dann ein Organ braucht.
Würdest du sagen, dass es einen Unterschied macht, wenn man mit einem transplantierten Organ aufwächst, wie wenn es einem erst später im Leben passiert?
Ich würde sagen, es macht dahingehend einen gewaltigen Unterschied, weil ich mich nicht dran erinnern kann und für mich das alles ganz normal ist, damit aufgewachsen zu sein. Und ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen ohne. Und wenn es einem erst später passiert, dann glaube ich, dass einem wie der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Einmal, weil man halt merkt, wie es einem immer schlechter geht und man ja die ganze Krankheitsphase kriegt man ja mit. Das ist nicht so, dass man von heute auf morgen auf einmal ein neues Organ bekommt, weil im Blut irgendwie Blutwerte festgestellt werden, die schlecht sind, sondern das ist, sag ich mal, immer ein langer Weg, vor allem, weil man auf ein neues Organ auch relativ lange warten muss. Und ich bin dankbar, dass ich mich daran nicht erinnern kann.
Nun richten wir bei Beyond Sports ja besonders auch den Fokus auf den Sport. Und der Sport, der spielt ja in deinem Leben auch eine wichtige Rolle, wie wir jetzt gelernt haben. Wie hast du denn so den Weg zum Sport für dich entdeckt und mit welchen Herausforderungen hattest du auch zu kämpfen?
Also wenn du meine Eltern fragen würdest, wie sie mich beschreiben, dann würden sie sagen, ich bin die mit den Hummeln im Hintern.
Deswegen auch Leichtathletin.
Ja, richtig. Genau. Also ich habe Sport gemacht schon seit ich denken kann. Die ersten Wochen ersten Tage, nachdem ich nach der Operation aufgewacht bin, habe ich mich schon gerne bewegen wollen. Und die Ärzte haben meinen Eltern eher gesagt, haltet sie mal still, die Narbe muss noch verheilen. Und so habe ich eigentlich schon, seit ich denken kann, mich sportlich betätigt. Also es hat angefangen mit Ballett, Tanzen, Kindertouren. Später habe ich mit Reiten angefangen. Und bevor ich dann wirklich zur Leichtathletik gekommen bin, habe ich Fußball gespielt.
Und was würdest du sagen, welchen Stellenwert nimmt der Sport jetzt aktuell bei dir im Leben ein? Und schließt sich damit vielleicht auch wieder der Kreis, dass du sagst, dass das Leben ein Geschenk ist?
Also ich bin richtig dankbar, dass ich heute so Sport machen kann, wie es jetzt aktuell ist. Und er hat schon einen sehr hohen Stellenwert. Also ich verbringe sehr viel Zeit mit dem Sport. Und dass sich der Kreis dahin geht, schließt auf jeden Fall, weil also nur dadurch, dass ich ein neues Organ bekommen habe, kann ich ja heute so aktiv sein.
Und wie beeinflusst deine eigene Geschichte so die Art und Weise, wie du sportliche Herausforderungen angehst?
Ich glaube, ich habe durch die Geschichte, die ich habe, auf jeden Fall gelernt, eine Kämpferin zu sein und auch nicht aufzugeben, wenn es hart wird. Und das ist ja das, was ich heute auch durch den Sport verkörpern möchte, einfach den Menschen zu zeigen, was ist nach der Transplantation möglich und auch eine Stimme für die zu sein, die gerade um ihr Leben kämpfen.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, und jetzt bist du final bei der Leichtathletik gelandet. In welchen Disziplinen bist du unterwegs?
Also ich bin Mittelstreckenläuferin, die nur im Kreis rennt.
Und ganz kurz, Mittelstrecke heißt, genau, was reden wir da? Sagen,
1500 Meter okay. Bis 5000. Okay. Genau, das sind so meine Kerndisziplinen, wo ich gerne zu Hause bin.
Okay, und läufst du eher ein bisschen die längere Strecke oder die kürzere Strecke?
Also ich habe angefangen mit einer viel kürzeren Strecke und jetzt tendiere ich eher zu den längeren.
Okay, deswegen auch die Hummeln im Hintern.
Ja.
Das passt dann ganz gut. Aber warum ist es die Leichtathletik geworden?
Also ich habe ja vorher ganz viele andere Sachen gemacht. Fußball zum Beispiel gespielt und da habe ich schon gemerkt, ich kann gut lange mit Ausdauer rennen und auch ja bin schnell. Aber das mit dem Ball hat nicht so funktioniert, den ins Tor zu bekommen. Und am Schluss habe ich mich dann einfach entschieden. Also wenn man das Ganze dann leistungsorientiert macht, muss man sich auch irgendwann entscheiden. Auf mehreren Hochzeiten tanzen funktioniert nicht, weil sich dann natürlich auch die Wettkämpfe und die Turniere überschneiden. Und da hat mir der Spaß in der Leichtathletik, habe ich den Spaß in der Leichtathletik gefunden.
Okay, aber andere Disziplinen hast du nicht ausprobiert in der Leichtathletik?
Okay, ich habe auch Weitsprung ausprobiert. Okay. Oder man macht ja Bundesjugendspiele auch ja. So jeder. Aber die
Teilnahmeurkunde war bei uns, glaube ich, immer gesichert, oder?
Ehrenurkunde sogar.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe früher auch nur eine Teilnahmeurkunde immer bekommen bei den Bundesjugendspielen, weil ich gar nicht so begeistert war von allen einzelnen Disziplinen und auch tatsächlich vom Laufen nicht.
Aber hast du dann bei den normalen Bundesjugendspielen mitmachen dürfen, oder? Das heißt, du hast dich mit allen anderen gemessen.
Ja, genau. Also in der Schule habe ich ja auch Normalsport gemacht, wie alle anderen auch. Und da habe ich mich mit den anderen gemessen. Und erst später kam dann die Begeisterung für das Laufen.
Okay, wenn die Begeisterung für das Laufen da ist und für die längeren Strecken, wann läufst du dann erst einen Halbmarathon?
Okay, das ist mir wirklich zu weit.
Okay. Dann bleiben wir bei Maximum 5000.
Richtig.
Okay, gut. Wie unterscheidet sich denn so das Leben von dir als transplantierte Athletin von einem gewöhnlichen Leistungssportler?
Also ich würde sagen, dass wir gar nicht so unterschiedlich sind. Im Endeffekt machen wir beide Leistungssport und ich würde mich selber auch als Leistungssportlerin bezeichnen, auch wenn ich, sage ich mal, transplantierten Athletin bin. Ich würde sagen, dass der einzige große Unterschied ist vielleicht, wie viel Zeit wir ins Training investieren können. Dadurch, dass ich eine Randsportart betreibe, die nicht so etabliert ist wie eigentlich das Gleiche, was andere nur eben nicht Transplantierte machen, muss ich Vollzeit arbeiten gehen, um mir das finanzieren zu können. Und deswegen habe ich eben weniger Zeit für den Sport, das manchmal dann auch ein Hindernis darstellt.
Gibt es darüber hinaus sonst irgendwelche gesundheitlichen Vorkehrungen, die du immer treffen musst, bevor du laufen gehst?
Das Einzige, was man auf jeden Fall festhalten muss, was ich euch ja vorhin schon erzählt habe, ist, dass ich Medikamente nehme und ja, die auch mein Leben lang weiternehmen muss und die Leistungsfähigkeit ein bisschen einschränken. Also wir haben eine höhere Regenerationszeit im Sport und können nicht so oft an unsere Leistungsgrenzen gehen wie kerngesunde Sportler. Das grenzt uns natürlich schon ein bisschen ein.
Und du gehst ja regelmäßig auch bei Wettkämpfen für transplantierte Athleten an den Start. Wie professionell ist bei euch so der Wettkampfmodus ausgestaltet?
Also wenn wir auf den Wettkampf gehen, dann gehen wir natürlich dahin, um zu gewinnen. Also ich würde sagen, der Kampfgeist ist auf jeden Fall da und trotzdem feiern wir das Leben und jeden Einzelnen. Aber vom Ablauf her kann man das wirklich vergleichen wie ganz normale Wettkämpfe auch. Es gibt genauso den Callroom oder Startschuss. Also man hat auch genauso Nummern. Also
Startnummern?
Startnummern. also es ist eigentlich kein Unterschied zu dem, was andere dann auch machen.
Aber ist es so, dass man sich das vielleicht ein bisschen wie bei den Paralympics dann vorstellen kann, dass es dann auch verschiedene Klassen, verschiedene Disziplinen gibt? Also ist es da ähnlich oder wie wird bei euch der Wettbewerb ausgeübt?
Also tatsächlich ist es bei uns so, dass jeder gegen jeden läuft. Also ich laufe gegen Herz und Lunge und da wird kein Unterschied gemacht. Das Einzige ist noch, dass es Dialysepatienten gibt, also Menschen, die an der Dialyse hängen, weil ihre Nieren versagt haben. Die haben ihre eigene Kategorie, aber sonst läuft jedes Organ gegen jedes.
Gibt es dann die Organstaffeln gegeneinander?
Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja. Aber es gibt tatsächlich... Auch bei den Staffeln wird nicht unterschieden.
Aber ist es jetzt so von Organ zu Organ unterschiedlich mit der Beeinträchtigung? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Lunge zum Beispiel transplantiert bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass es in deiner Sportart ja wahrscheinlich dann einen größeren Einfluss haben würde, als wenn man die Leber transplantiert bekommt. Ja. Oder sehe ich das falsch?
Also das muss man fairerweise schon sagen, dass zum Beispiel Herztransplantierte haben die Herausforderung, dass das Herz nicht so schnell anläuft, die sich dabei ein bisschen schwer tun, wenn es gleich mal den Berg aufgeht nach dem Startschuss. Und Lungentransplantierte natürlich sich auch mit dem Lungenvolumen ein bisschen schwer tun. Und so hat jedes Organ so seine eigenen Tücken ein bisschen, die man dann selber als Transplantierte auch kennenlernt. Aber ich glaube, es wäre gar nicht möglich, dass wir so einzelne Klassen machen, wie es bei den Paras ist. Einfach, weil das Feld bei den Transplantierten auch noch gar nicht so groß ist, wie wir es jetzt vielleicht bei den Paras kennen.
Kannst du da uns auch rein zahlentechnisch so einen Einblick geben, wie viele Menschen eigentlich auch als transplantierte Athleten dann in den Wettkämpfen antreten?
Also ich finde es tatsächlich immer wieder beeindruckend, wie viele Transplantierte da zusammenkommen und kann vielleicht von den einfachen Meisterschaften mal erzählen. Bei den Weltmeisterschaften kommen tatsächlich 2.500 transplantierte Athleten zusammen. Allerdings über 13 verschiedene Sportarten, aber ich finde, das ist schon ein ganzer Haufen.
Okay, und was für Sportarten gibt es dann da alle?
Also klassisch die Leichtathletik, aber auch Golfen, Basketball spielen, dann auch so Teamsportarten, aber auch Kanufahren, Radfahren. Also so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Und es ist eigentlich schön, dass einfach am Ende für jeden was dabei ist.
Ja, schon auf jeden Fall eine gewaltige Zahl. Also schön, dass da auch, kann man ja fast schon sagen, eine Community entstanden ist, oder?
Das auf jeden Fall. Und man muss trotzdem sagen, in anderen Ländern ist es noch viel stärker ausgeprägt. Also Athleten vom deutschen Team, die auf Meisterschaften gehen, sind so rund 50 bis 70 Athleten über alle Sportarten hinweg. Mhm. Und in der USA oder in England sieht es ganz anders zahlentechnisch aus. Die haben wirkliche Ausscheidungsverfahren, wer überhaupt zu den Meisterschaften mitgehen darf, und bringen dann schon mal mindestens 300 Leute mit.
Und wie sieht es jetzt allgemein hier in Deutschland so mit der Sportförderung aus, gerade für transplantierte Athleten? Weil ihr habt ja auch einen Aufwand, ihr habt ja auch finanzielle Mittel, die ihr nutzen müsst und müsst auch Zeit dafür investieren. Es ist ja im Prinzip auch wie jetzt, wenn ein normaler Sportler auf Wettkämpfe geht. Da ist ja eigentlich sehr viel parallel. Gibt es da auch eine Sportförderung für euch?
Also eigentlich ist es ein bisschen schade, weil wir aus allen, sag ich mal, normalen Förderungen rausfallen und dahingehend keine Unterstützung bekommen und auch die Flugtickets zu den Meisterschaften selber bezahlen müssen oder die Teamkleidung. Und das macht es oft für die Athleten ziemlich herausfordernd. Und ich kann noch eine Geschichte kurz dazu erzählen. Letztes Jahr waren die Weltmeisterschaften ja in Australien und man musste schon leider die Feststellung machen, dass einfach einige Athleten sich das nicht leisten konnten, weil es ja irgendein Eck ist, dorthin zu fliegen und dann einfach aus den Gründen nicht mitgehen konnten. Das ist wirklich schade und ich wünsche mir, dass sich da für die Zukunft was ändert. Aber bisher, sag ich mal, sind wir auf unsere eigenen Füße gewachsen.
Und wie hast du dir persönlich den Weg nach Australien finanziert? Hast du dieses angespart oder hast du da nochmal finanzielle Unterstützung bekommen?
Also zu Anfang ist es natürlich so, dass man sich seinen Teil anspart. Ich habe aber auch einzelne Sponsoren, die mich extra für diesen Wettkampf oder die Meisterschaften unterstützt haben. Mhm. Man macht dann schon die Erfahrung, dass es oft nur eben Einzelsponsoring sind und nicht halt übers Jahr, dass man da übers Jahr hinweg begleitet wird. Aber ich war voll dankbar für einfach die Unternehmen oder ja Menschen, die das auf dem Herz hatten und mich da durch die Meisterschaften getragen und unterstützt haben.
Das ist auf jeden Fall echt eine schöne Geschichte. Und hast du persönlich auch schon mal an Wettkämpfen für, ich sag mal, gesunde Menschen teilgenommen?
Also die Wettkämpfe für Transplantierte finden ja, sag ich mal, nicht so häufig statt. Das sind dann die deutschen Meisterschaften und dann aber auch die internationalen Wettkämpfe. Und irgendwie muss man sich ja drauf vorbereiten. Mhm. Und bisher ist es nicht so, dass es regionale Meisterschaften für Transplantierte in der Leichtathletik gibt. Deswegen alle Wettkämpfe, die ich in der Vorbereitung auf die großen Meisterschaften dann mache, das sind tatsächlich ganz normale Wettkämpfe. Da trete ich auch gegen Normalos an und da bin ich dann auch einfach so dabei und da weiß keiner, dass ich transplantiert bin.
Und wie schneidest du dann da ab?
Also ich kann auf jeden Fall mit den Normalos auch mithalten. Ich würde sagen, dass ich auf der Normalo-Ebene bis zu den süddeutschen Meisterschaften bisher komme. Bei den Deutschen schaffe ich es noch nicht teilzunehmen, aber das ist auch einfach so ein Ziel, was ich nebenher habe, immer besser zu werden und auch da einfach bei den Meisterschaften voranzukommen.
Okay. Und in der Wortwahl unterscheidest du dann zwischen transplantierten Athleten und Normalos?
Genau, das ist es so, wie ich das so sage. Okay.
Ja. Dann sehen wir dich vielleicht irgendwann bei den Normalos auf dem Treppchen.
Ja.
Bei den 5000 Metern. Das wäre toll.
Mhm. Tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel bei so Stadtläufen hier in der Region, dass ich da schon auch auf dem Treppchen stehe. Und je leistungsorientierter das dann wird, ist ja ganz normal, desto dünner wird das Eis dann.
Aber ist es dann auch ein großes Ziel von dir, sich da bei den Normalos auch zu etablieren?
Ja, also meine Leistungsgruppe, in der ich trainiere, sind ja auch alles Normalos. Und es ist schon cool, mit denen auch auf den Wettkämpfen zu sein und da einfach weiterzukommen. Das ist auf jeden Fall auch ein Ziel, was ich nebenher weiterverfolge, da mich einfach zu verbessern.
Aber jetzt mal so rein vom olympischen Gedanken. Wäre das dann für dich auch möglich, bei den Paralympics teilzunehmen oder seid ihr davon ausgeschlossen?
Also es wäre ein Wunsch von mir, da mal dabei zu sein, aber tatsächlich so, dass es bisher keine Sparte gibt, in der wir gewertet werden könnten. Mal schauen, ob es da in den nächsten Jahren Veränderungen gibt. Schön wäre es auf jeden Fall, weil wir ja auch den gleichen Gedanken teilen. Also als Transplantierte sind wir auch schwer behindert, auch wenn man es uns von außen nicht anzieht. Aber bisher gibt es da noch keine Zusammenarbeit.
Schade. Aber dann hoffen wir, dass da in der Zukunft was zustande kommt. Das wäre ja toll.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Mal schauen, was so die Zeit bringt.
Ja.
Das ist ja auf jeden Fall auch ein gutes Ziel, dass du dich bei den Normalos etablieren willst, weil du zielst ja auch weltweit zu den besten Leichtathletinnen mit einer Organtransplantation. Sprich, da hast du ja wahrscheinlich auch schon viele Titel gewinnen können oder für dich einheimsen können. Bei den ersten deutschen Meisterschaften hast du ja direkt auch schon 6 Goldmedaillen geholt. Also echt Respekt da dazu.
Danke.
Und danach kamen ja auch noch viele Goldmedaillen auf internationaler Ebene dazu. Wie groß ist denn dein Medaillenschrank mittlerweile?
Tatsächlich habe ich mittlerweile auch eine Medaillenschublade.
Also Schrank und Schublade.
Ja, genau. Aber ich hängt die auch gerne mal einfach auf, um mir das immer wieder so vor Augen zu führen und ist dann ermutigend, wenn einfach gerade schwierig ist.
Und welche kommen dann in die Schublade und welche kommen in den Schrank?
Also tatsächlich eine, die immer draußen bleibt, ist halt die erste Goldmedaille, die ich gewonnen habe bei den ersten internationalen Meisterschaften bei der WM 2017 in Malaga. Einfach weil das eine ganz besondere für mich ist und sonst wechselt es auch gerne mal durch.
Okay. Und was siehst du denn so als Schlüsselfaktor für deinen großen Erfolg?
Also ich glaube, eine Sache, die mich antreibt, ist, dass ich mir die Frage stelle, häufig, was ist mein Warum, warum ich das Ganze mache. Und ich glaube einfach, ja, die Gewissheit oder auch einfach das zu sehen zu können, dass ich anderen damit Mut schenken kann, indem ich dann später irgendwie Vorträge halte oder ja auf Bühnen stehen darf und da Raum bekomme, meine Geschichte zu teilen und zu sehen, dass anderen Leuten das was bringt, das ist auf jeden Fall ein Antreiber für mich. Wo ich sagen würde, das motiviert mich auch immer wieder neu, einfach da Vollgas zu geben im Training.
Hast du darüber hinaus irgendwelche Vorbilder, die dich zusätzlich antreiben?
Ich muss ehrlich sagen, ich schaue Sport gerne an, aber ich mache Sport viel gerne noch selber. Natürlich gibt es ein paar Leichtathleten wie zum Beispiel Gesa Krause, die ich gerne verfolge und auch einfach bewundere für das, was sie machen. Aber im Endeffekt glaube ich, ich auch mein eigenes Vorbild.
Aber kamen auch schon Leichtathleten auf dich zu und haben gesagt, wir bewundern, was du machst?
Tatsächlich ja. Und bei den Weltmeisterschaften letztes Mal war in Australien, da durften wir einfach schon ein Stadion nutzen, um eben schon für die Meisterschaften zu trainieren im Vorfeld. Und als dann jemand kam von den vom Team einfach vor Ort, die auch Leichtathletik gemacht hat, ein kleines Mädchen und gefragt hat, ob ich auf ihre Kappe unterschreiben darf, da habe ich mich schon ein bisschen besonders gefühlt.
Schöner Moment.
Ja.
Das ist schön. War das deine erste offizielle Unterschrift? Oder hast du davor auch schon einige gesammelt?
Tatsächlich werde ich immer wieder einfach gefragt, auch für Autogrammkarten, ob ich da mal unterschreiben kann. Das ist irgendwie völlig verrückt, weil man irgendwie das sonst eher im Fernsehen sieht oder von ja, großen Leuten kennt und irgendwann ist man plötzlich selber so jemand. Ja, das kam dann einfach mit der Zeit mit dazu.
Cool. Und wenn du jetzt selbst noch auf Autogrammjagd in der Leichtathletik-Szene gehen müsstest, von wem willst du noch unbedingt ein Autogramm haben?
Ich habe tatsächlich, glaube ich, sehr wenig Autogrammkarten, aber weil Gesa Krause wirklich jemand ist, den ich für das bewundere, was sie tut, auch jetzt nach ihrer Schwangerschaft oder wo sie eben ihr Kind auf die Welt gebracht hat, so eine Autogrammkarte wäre schon nicht schlecht.
Also schaut da dann Gesa.
Ja, wenn du das hörst, schick uns da mal was zu. Wir leiten es direkt weiter.
Das ist
ja schön. Ja, wir haben bei uns im Beyond Sport Special auch ein Special-Format mitgebracht. Und zwar gibt es bei uns die KI-Frage. Das heißt, wir haben KI deinen Lebenslauf geschickt oder beziehungsweise halt gesagt, okay, wir machen mit dir heute eine Aufnahme und haben uns eine Frage rausgesucht, die KI gestellt hat. Und das ist die Frage.
Wie wichtig ist dir persönlich der sportliche Erfolg? Überwiegt da mehr die Dankbarkeit, ein zweites Leben geschenkt bekommen zu haben und der Leidenschaft Sport nachgehen zu können?
Also ich muss dazu sagen, Sport ist ja nur möglich heute für mich, weil ich ein neues Organ bekommen habe. Und deswegen ist auf jeden Fall Dankbarkeit, was das groß geschrieben wird. An der Stelle Storytime. Als ich bei meiner ersten Weltmeisterschaft war in Australien, bin ich noch 400 Meter gelaufen. Das mache ich heute nicht mehr, weil es viel zu kurz ist. Aber ich bin an den Startblock gegangen und kurz bevor es losging, habe ich mich nochmal umgedreht auf die Tribüne und geschaut, ob ich irgendjemanden sehe, der mich vielleicht ermutigt oder so. Und dann ist mir aber was ganz anderes aufgefallen. Und zwar, dass da über 1000 Menschen sitzen, die alle ein Organ bekommen haben. Und in dem Moment ist mir so aufgefallen, wow, wenn es keine Organspende geben würde, dann wäre das Stadion heute leer. Und in dem Moment ist mir so von Dankbarkeit überkommen, also so ein richtiger Gänsehautmoment, den ich glaube bis heute nicht vergessen werde. Und deswegen ist schon Dankbarkeit was dem Ganzen überstrahlt. Und trotzdem gehören die Erfolge auch mit dazu, die dem Ganzen auch immer wieder einen Spaßkick geben, warum man das Ganze macht.
Würdest du sagen, dass gerade die Weltmeisterschaft in Australien so der Moment ist, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, also gerade so auf emotionaler Ebene?
Also die Weltmeisterschaft in Malaga war es tatsächlich nicht in Australien,
ja,
weil es meine
erste. Was war es in Australien? War doch auch eine Weltmeisterschaft.
Ja, genau.
Oder?
Aber weil du gefragt hast, welche wäre wichtiger für mich, dann wäre es meine erste Weltmeisterschaft in Malaga, weil es einfach so die allererste war und völlig Neues für mich. Die Weltmeisterschaft in Australien, aber auch wichtig, weil ich da den Weltrekord über 1500 Meter gebrochen habe und das so mein persönliches Highlight dann war.
Stark. Das heißt, du hattest sportliche Highlights und du hattest emotionale Highlights.
Richtig.
Das ist doch schön.
Beides mit dazu.
Und ein weiteres Highlight für dich war wahrscheinlich auch die Verpflichtung des VfB Stuttgart. Sie haben dich in der Leichtathletik aufgenommen. Wie kam es zu diesem Transfer?
Tatsächlich arbeite ich mit einer Sportmarketingagentur zusammen, die auch mit dem VfB Stuttgart zusammenarbeitet und eigentlich auf dem Parkplatz einfach am Ende ein Gespräch mit denen angefangen hat und mein Name ins Rollen kam. Und so kam die ganze Geschichte dann, eigentlich hat sich die aufgetischt. Der VfB kam dann auf mich zu und hat gesagt, das hört sich interessant an, was du machst und wir wollen das gerne unterstützen. Und ich habe da einfach Chancen für mich drin gesehen, vor allem einfach aus sportlicher Sicht. Das sind nochmal ganz andere Trainingsmöglichkeiten, die ich am Olympiastützpunkt jetzt heute habe, da zu trainieren. Und es ist natürlich irgendwie auch mega, wenn so ein großer Verein auf einen zukommt und sagt, wir würden dich gerne in unserem Team haben. Da fühlt man sich besonders irgendwie auch gesehen, aber man merkt auch, okay, Menschen glauben an mich. Und es war irgendwie voll schön, als ja, die dann auf mich zukamen und mich gefragt haben.
Und bei welchen Wettkämpfen trittst du jetzt als VfB-Athletin auf?
Also bei allen nationalen Wettkämpfen, die ich als Normalo bestreite. Mhm. Könnte auch international sein, aber momentan ist es ja nicht so, dass ich international im Normalo-Bereich starte. Deswegen alle Wettkämpfe, die ich einfach hier in der Gegend mache, auch als Vorbereitung auf die großen internationalen Wettkämpfe.
Okay, und welche Rolle spielt jetzt dein Team, also einschließlich Trainer, Familie und Freunde, in deinem gesamten sportlichen Erfolg?
Also auf jeden Fall eine ganz große Unterstützung. Einen Trainer braucht man natürlich, um dass man überhaupt irgendwas auf die Beine stellt. Und ich bin auch einfach den Trainern dankbar, dass sie mich nicht als Alien behandeln oder rohes Ei, sondern mich da einfach ganz normal mit aufnehmen. Und dann die Familie und Freunde natürlich als Unterstützung, die das Ganze auch mitfeiern, meine Erfolge und mich bei Niederlagen aufbauen.
Hast du da einen richtigen Fanclub mittlerweile?
Ja.
Gera-Fanclub.
Und das ist auch richtig schön. Zum Beispiel jetzt vor kurzem gab es erst die Abstimmung zur Sportlerin des Jahres, die in meiner Region stattfindet. Und da sind irgendwie alle voll mit Begeisterung dabei und teilen das auch gerne. Und das ist irgendwie schön, wenn man merkt, dass man Menschen im Rücken hat, die einfach einen da bestärken und auch immer wieder die Geschichte einfach im Fokus steht.
Cool, das heißt, du warst aufgestellt als Sportlerin des Jahres?
Genau, und das Ergebnis wird Anfang März ausgetragen, bin ich mal gespannt.
Cool, drücken wir die Daumen.
Mhm. Danke.
Also das heißt, du weißt es noch gar nicht?
Nee, ich weiß es noch gar nicht.
Spannend.
Wer sind da deine Kontrahenten?
Aus der Leichtathletik, die Laura Raquel Müller heißt sie. Mit der bin ich tatsächlich aufgewachsen im selben Dorf und sie ist mega Weitspringerin. Ich habe richtig Respekt vor dem, was sie tut. Und ich bin mal gespannt, dann am Ende entscheiden es dann, sag ich mal, die Leser und Leserinnen oder der Fanclub, wer da an der Spitze ist und am Ende ist, aber eigentlich auch ein bisschen egal, weil die sportlichen Leistungen, die jeder Einzelne da erbracht hat, sind mega.
Und allein, dass du auch schon dafür aufgestellt bist, ist, denke ich, auch schon ehrenhaft genug.
Das stimmt.
Blickst ja vielleicht auch schon auf 2025, weil da ist die Stadt Dresden Ausrichter von der WM 2025. Also die WM kommt nach Deutschland. Was können wir da vom Gastgeber erwarten und wie stolz macht es dich, dass die Spiele erstmals im eigenen Land stattfinden?
Also ich finde es natürlich riesenklasse, dass die Spiele in Deutschland stattfinden werden. Ich glaube vor allem auch deshalb, das erhoffe ich mir zumindest, dass dem Thema Organspende dadurch in Deutschland noch mehr Aufmerksamkeit verschafft wird. Und das Zweite, was dann dazu kommt, ist natürlich, dass ich meinen Titel als Weltmeisterin verteidigen möchte. Das macht mich natürlich stolz und vielleicht bringt es auch ein bisschen Druck mit, ehrlich gesagt. Wenn dann die Spiele im eigenen Land stattfinden, kennt man ja wie aus dem Fußball, wenn es dann Heimspiel ist, dann will man die Leute auch, die kommen, einfach ja, denen zeigen, was man drauf hat.
Und da kommt dann wahrscheinlich der ganze Bera-Fanclub mit, oder?
Ja, hoffe ich mal.
Dann ist der Druck noch größer.
Ja, aber am Schluss freuen die sich auch, egal was passiert.
Ja. Aber machst du dir selbst manchmal Druck auch vor einem Wettkampf?
Ich glaube, Leistungsdruck ist das größte Nomado-Hindernis, was ich auch habe. Und ich merke das vor allem dann, wenn auch das erste Mal Sponsoren mit ins Spiel kommen, dass ich mir mehr Druck mache, wie wenn ich einfach so nur zu einem Wettkampf gehe, weil ich mir denke, oh, die wollen dann vielleicht auch, dass ich natürlich irgendwie aufs Treppchen komme oder irgendwie einen Sieg einheims, weil die mich unterstützen. Und es ist einfach ganz spannend. Ich arbeite auch mit einem Mentor zusammen, Sportmentor, und der mich da begleitet und mir auch immer wieder die richtigen Fragen stellt. Und da war die Frage, die er mir eben gestellt hat, haben dir die Sponsoren jemals gesagt, dass sie dich nur unterstützen, wenn du auch Erfolg mit nach Hause bringst? Und das war das, was mich so dann zum Nachdenken gebracht hat und ich mir bewusst wurde, dass eigentlich das Ganze nur in meinem Kopf stattfindet und gar nicht so der Druck von außen gemacht wird, auch wenn ich das immer bisher gedacht habe. Aber ich glaube, dass da nicht nur ich mit struggle, sondern auch ganz viele andere Athleten und das einfach ein großes Thema im Sport ist, was viel zu wenig beleuchtet wird.
Du bist ja selbst mittlerweile auch als Mutmacherin unterwegs und teilst deine Geschichte mit anderen, so wie heute mit uns hier im Podcast. Auf welcher Mission befindest du dich da aktuell?
Also ich glaube, das Thema wird aktuell, ganz brandaktuell, immer noch größer. Mein Ziel ist es, mit den Vorträgen Mut zu machen. Und zwar einmal den Eltern von Transplantierten, die kurz vor einer Transplantation oder nach einer Transplantation stehen, weil sich Eltern ganz oft die Frage stellen, wie kann so ein Leben nach einer Transplantation eigentlich aussehen? Die können sich das gar nicht richtig vorstellen und die leben auch oft in großer Angst. Ich kann das verstehen, weil von dem, was meine Eltern mir selber erzählt haben, wenn man dann so ein neugeborenes oder ja einfach kleines Kind hat, das eigentlich gerade erstes Geschenk für die Familie war oder alles ist und dann so eine Diagnose bekommt, ist natürlich die Angst, das zu verlieren, ganz groß. Und da will ich einfach Mut machen und von meiner Geschichte erzählen, wie ich damit aufgewachsen bin und umgegangen bin. Und andererseits muss man aber auch fairerweise sagen, jede Geschichte ist ein bisschen anders. Ich kann für nichts garantieren. Aber ich glaube, dass ich da einfach als Mutmacherin unterwegs sein darf. Und dann als zweites natürlich die Transplantierten selber. Da teile ich einfach mit dem, was ich erfahre. Und manchmal ist es auch einfach schön, sich nur untereinander auszutauschen und Erfahrungswerte weiterzugeben. Und zum Schluss sind es die Leute, die als potenzielle Organspender in Frage kommen, einfach die Berührungsängste mit dem Thema ein bisschen aus der Welt zu schaffen und da von dem zu sprechen, wie sich das Leben für einen Betroffenen völlig von einem Tag auf den anderen ändern kann, wenn man so ein Geschenk bekommt. Und irgendwann sterben wir alle, deswegen ist es so wertvoll, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich sage an der Stelle immer, jeder spendet seine Organe, der eine den Regenwürmern und der andere Menschen, die vielleicht noch was damit anfangen können. Und ich glaube, es ist wertvoll, einfach mal darüber nachzudenken, wo man seine Organe hinspenden möchte.
Ja, lass uns zum Abschluss doch mal ein bisschen intensiver über das Thema Organspende reden. Also es ist ja ein Thema, wo vor allem auch die Aufklärung heutzutage immer noch nicht vollumfänglich in der Gesellschaft angekommen ist. Wie stehst du denn zu dem Thema und glaubst du, dass du durch den Sport, also vor allem auch durch den Sport, das Thema noch nach vorne tragen kannst?
Also wie ich zu dem Thema stehe, ich glaube, meine Meinung ist vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich ja selber betroffen bin und deswegen schön finde, wenn sich Leute für Organspende entscheiden. Und trotzdem ist es mir ganz wichtig, nicht als Person unterwegs zu sein, die Menschen zur Organspende konvertieren, sondern einfach ganz offen für Aufklärung zu sorgen und ganz offen über das Thema zu sprechen, von meinen Erfahrungen zu erzählen. Und trotzdem sage ich immer wieder, bei Organspende ist ganz wichtig, erstens, das ist eine persönliche Entscheidung und das soll dir keiner aufschwätzen, auch ich nicht. Und das Zweite ist, es ist wichtig, dass man eine Entscheidung trifft, weil wenn man es selber nicht tut, dann ist es so, dass später, wenn man dafür in Frage kommt, die Angehörigen befragt werden. Und das ist für die dann ganz schwierig, vor allem kurz nach dem Tod, haben die ganz andere Themen, mit denen sie sich gerade beschäftigen oder Trauer, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, einfach, dass man das Thema mal angeht. Und was ich dazu immer auch noch sage, man kann sich auch für ein Nein entscheiden und es auch auf einem Organspendeausweis festhalten. Nur weil man einen Organspendeausweis hat, heißt es nicht, dass man sich für Organspende entscheidet. Wichtig ist, dass man eine Entscheidung trifft. Und das Zweite, was du gefragt hast, ist ja, ob ich mit dem Sport da irgendwie noch Veränderungen schaffen kann. Ich merke immer wieder, dass die Erfolge, die ich durch den Sport einheimst, ein Türöffner sind für andere Möglichkeiten, wie ich dann über Organspende reden kann oder dass das Thema in die Presse kommt. Und ich glaube, dass ich da dahingehend einfach noch ein bisschen mehr auf das Thema aufmerksam machen kann. Und das ist ja, was es mir so auf dem Herzen liegt. Und dann ist es so eine gewaltige Möglichkeit, die mir der Sport eben verschafft, einfach auf das Thema aufmerksam zu machen.
Das heißt, man kann zusammenfassend sagen, dass du eigentlich durch deinen Sport doppelten Erfolg hast. Also einmal den sportlichen Erfolg und dann einfach, dass das Thema größer wird, dass die Aufklärung stärker wird, dass du einfach mehr dieses Thema in die Gesellschaft spreaden kannst.
Das stimmt, also es ist eine wirkliche Win-Win-Situation und für mich eine richtig tolle Möglichkeit, weil der Sport ja auch was ist, was mir so viel Spaß macht und wo ich Leidenschaft reinstecke und dass ich das dann eben wiederum nutzen kann, um das Thema Organspende noch nach vorne zu bringen, ist mega schön.
Ich denke, viele wissen auch gar nicht, wie es hier in Deutschland mit dem Thema Organspende aussieht. Lass uns doch mal über die Fakten reden. Also kennst du dich da aus? Wie gut ist Deutschland aufgestellt im Thema Organspende? Wie sieht es aktuell aus?
Ganz schlecht.
Ganz schlecht.
Ja, also wenn wir uns vergleichen mit den Ländern, die um uns herum liegen, dann schneidet Deutschland wirklich richtig schlecht ab. Das ist schon fast ein Trauerspiel. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir im Thema Organspende mit den Ländern um uns herum zusammenarbeiten. Sprich, wenn jemand auf ein Organ wartet, dann tauschen wir die quasi mit den anderen Ländern auch aus. Also wir können genauso Organe aus dem Ausland bekommen. Natürlich alles kein Organhandel, sondern das geht nach Vorschriften. Aber ich weiß auch, dass meine Organe nicht aus Deutschland kommt. Und ich bin dankbar dafür, dass es eben so eine Zusammenarbeit gibt. Man stellt sich natürlich dann schon selber auch die Frage, würde es das nicht geben, wäre ich dann heute noch da?
Krass. Was kann man denn Simples tun, um das Thema voranzutreiben? Ist es einfach so das Thema Organspendeausweis? Ist es einfach wichtig, dass sich jeder damit auseinandersetzt? Oder was würdest du da für Tipps mitgeben?
Also ich glaube, dass man gar nicht auf die Straßen gehen muss und Ausweise verteilen muss, sondern dass man selber anfangen kann in seinem Bekanntenkreis, mal das Thema anzusprechen und zu fragen, hey, habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht oder wie steht ihr dazu? Einfach mit seinen Freunden und Familie selber mal drüber reden. Und das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste, wenn du weißt, wie deine Ängsten sich zu dem Thema, ja, wie die zu dem Thema stehen und wie sie sich später dafür entscheiden würden. Und dann kann sich das Thema natürlich von da ausgehend auch ja, weiter verbreiten. Aber einfach offen drüber reden, weil klar ist das Thema mit dem Tod verbunden. Keiner setzt sich gerne damit auseinander. Aber eigentlich ist es so wichtig, weil irgendwann ist es für uns alle hier auf der Erde zu Ende.
Und welche Botschaft möchtest du jetzt hier im Podcast noch an andere Transplantierte oder auch Menschen, die mit gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert sind, senden?
Also mein Slogan, der über meinem Leben steht, ist ja, das Leben in Farben zu gestalten. Ich möchte am Ende euch allen Mut machen, einfach, dass ihr groß träumen dürft und einfach das Leben in die Hand nehmen dürft, auch wenn ihr ja durch eine Transplantation, aber auch durch eine andere chronische Erkrankung oder Hindernisse einfach im Leben immer wieder zurückgeworfen werdet, dann einfach nicht aufzugeben, sondern stark zu bleiben, aber auch einfach eure Geschichte miteinander zu teilen, weil am Endeffekt ist es so, wenn wir Leben miteinander teilen, kann ganz viel Großes entstehen. Und eigentlich ist auch das, was ich habe, gar nichts, was ich anderen Menschen geben kann. Das Einzige, was ich mache, ist, meine Geschichte zu teilen und dadurch Mut einfach zu machen. Und ich wünsche euch auch einfach, dass ihr als Mutmacher unterwegs seid und eure Geschichte mit Menschen teilt. Und dadurch, glaube ich, kann ganz Großes entstehen. Und am Ende bist du selber dafür verantwortlich, ob dein Leben eine Schwarz-Weiß-Geschichte bleibt oder in Farben gemalt wird. Und ich würde dich einfach ermutigen, den Stift in die Hand zu nehmen und loszulegen.
Wow, das war sehr schön. Und wir müssen dir natürlich auch danken, dass du deine Geschichte heute mit uns geteilt hast, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Und ich glaube, wir können es auf jeden Fall bestätigen, dass du sowohl Mutmacherin als auch Kämpferin bist. Und ja, es ist ja nicht nur der sportliche Erfolg, der dir recht gibt, sondern auch dein Wissen, was du mitbringst. Und deine Geschichte, die du jetzt schon über Jahre hinweg mit anderen teilst und das ja wahrscheinlich auch die Mission für die Zukunft bleiben wird, das Ganze zu teilen. Also vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast, dass du uns auch wirklich so offen und ehrlich die Fragen beantwortet hast. Das war sehr schön und sehr inspirierend. Und auch natürlich ein Dankeschön an unsere Zuhörer. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports Special am Start wart. Und liebe Bera, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message, die Bühne gehört dir.
Also der Sport bedeutet mir natürlich alles. Und im Endeffekt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, kann ich heute nur Sport machen, weil es Organspende gibt. Ich will vielleicht die letzten Worte noch nutzen. Also was ich auch schon vorhin gesagt habe, jeder spendet seine Organe, der eine den Regenwürmern und der andere Menschen, die damit noch was anfangen können. Und ich will dir einfach am Schluss mal die Frage oder im Raum stehen lassen, wie würdest du dich entscheiden und einfach dich ermutigen, denk mal drüber nach und rede vielleicht auch mit deinen Ängsten darüber. Ich glaube, jeder von uns kann Mutmacher sein und kann die Welt ein Stück verändern. Danke, dass ich da sein durfte.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.